Tom Standage. Sechs Getränke, die die Welt bewegten. Was trinkst du am liebsten? Gönnst du dir gern ein Bier nach Feierabend, ein Glas Wein zu einem guten Essen oder magst du es lieber warm und belebend mit einer Tasse Tee oder Kaffee? Was auch immer dein Lieblingsgetränk ist, die Chancen sind relativ hoch, dass es eine gehaltvolle Geschichte auf dem Buckel hat, die du kennen solltest. Die folgenden Blinks zeigen, wie einige der beliebtesten Getränke der Welt von Rum bis Coca-Cola erfunden und natürlich getrunken wurden. Du erfährst, wie sich diese Getränke entwickelt und ganz nebenbei den Lauf der Welt und das Menschengeschick beeinflusst haben. Blink Nummer 1. Hopfen und Malz, Gott erhalt's. Die Entdeckung des Bieres trug zum Beginn sesshafter Ackerbaukulturen bei. Viele Menschen trinken gern ab und an ein kühles Bier. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, von wem es erfunden wurde? Genau genommen wurde es nie erfunden. Es wurde zufällig entdeckt. Die Ursprünge des Bieres gehen zurück auf das Ende der Eiszeit um etwa 10.000 vor Christus, als die Menschen im Gebiet des fruchtbaren Halbmondes, im heutigen Nahen Osten und Ägypten, anfingen, massenhaft Getreide anzubauen. Die Bauern fanden ziemlich schnell heraus, dass die Stärke aus in Wasser getränkten Körnern zu Malz wurde. Wenn sie aus diesem malzigen Korn Haferschleim machten und das Ganze ein paar Tage gären ließen, verwandelte es sich in ein kribbeliges Getränk, das etwas schummrig machte. Die Leute mochten Geschmack und Wirkung des Gebräus und stellten mehr davon her. Der Wunsch, Bier zu brauen und zu genießen, war einer der Gründe, warum Menschen begannen, sesshaft zu werden und schließlich Ackerbau zu betreiben. Bis dahin war das Leben noch vom Jagen und Sammeln geprägt und die Menschen konnten Lebensmittel nur für kurze Zeit lagern. Doch als Getreideprodukte wie Bier und Brot beliebter wurden, bemühten sie sich um dauerhafte Getreidevorräte. Als sie die Vorteile der Getreidelagerung erkannten, wurde ihnen klar, dass sie sich idealerweise auch bei den gelagerten Vorräten aufhalten sollten. Der erhöhte Getreidebedarf, nicht zuletzt durch Bier, führte schließlich zur Entwicklung des Ackerbaus. Menschen begannen, Getreide zu pflanzen und zu bewirtschaften. Bier wurde ein wichtiger Teil des Familienlebens, als sich diese ersten Siedler zu größeren Zivilisationen zusammenschlossen. Das Getränk wurde zum Symbol zivilisierter Gesellschaften und das gemeinsame Trinken von Bier zum Zeichen von Gastfreundschaft. Bier wird auch im Gilgamesch-Epos als das Getränk des zivilisierten Menschen beschrieben. Dieses Epos ist eine Gruppe literarischer Werke, die in Mesopotamien entstand und als das erste große dichterische Werk der Weltgeschichte angesehen wird. Blink Nummer 2. In vino veritas. Wein war ein wichtiges Statussymbol in der antiken Welt. Wein ist heute ein erschwingliches Genussmittel, das von allen Gesellschaftsschichten gleichermaßen getrunken wird. Das war aber nicht immer so. In der Antike war Wein nur in kleinen Mengen erhältlich, da der Transport sehr teuer war. Daher hatte nur die reiche Elite Zugang zu Wein. Die Assyrer betrachteten Wein als Prestigesymbol. So war es ein großer Beweis unerschütterlicher Macht, als der assyrische König Assurnasirpal 870 vor Christus Wein zu einem Fest für die Elite des Reiches servierte, den er teuer hatte importieren lassen. Wein wurde ebenfalls zu einem wichtigen Bestandteil des sozialen Gefüges und der Kultur der alten Griechen. Die Griechen fanden einen Weg, Wein etwas günstiger herzustellen, und so wurde er zum Lieblingsgetränk der intellektuellen Elite. Auf Symposien floss der gute Tropfen in Strömen und wurde schnell zum Renner auf Dichtertreffs und Künstlerfesten. Bier war dagegen im antiken Griechenland verpönt. Das Gebräu wurde als primitiv angesehen und mit den Barbaren fremder Länder assoziiert. Die Griechen exportierten ihren Wein und die dazugehörige Weinkultur stolz in den gesamten Mittelmeerraum, was nicht zuletzt dabei half, ihren Einfluss in der ganzen Welt auszuweiten. Andere Kulturen eiferten der griechischen nach und kopierten zum Beispiel die schönen Amphoren und Krüge, in denen der Wein aufbewahrt wurde. Wein als Statussymbol hielt sich auch bis in die Blütezeit des antiken Roms. Als Rom Griechenland im 2. Jahrhundert nach Christus als stärkste Macht in der Mittelmeerregion ablöste, importierten die Römer griechische Weinreben nach Italien und verlagerten somit das Zentrum des Weinhandels dorthin. Sowohl wohlhabende Oberschicht als auch Sklaven genossen Wein, doch die soziale Herkunft ließ sich daran bestimmen, welchen Wein man trank. Die besten Weine waren selbstverständlich der Elite vorbehalten, so zum Beispiel der Falerna-Wein, der erstmalig in Campania hergestellt wurde und noch heute als eine der besten Weinsorten der Welt gilt. Link Nummer 3. Ein Schluck in Ehren. Spirituosen kamen aus dem Mittleren Osten nach Europa und spielten eine wichtige Rolle in der Kolonialgeschichte. Die Methoden der Alkoholgewinnung verbreiteten sich weiter und erreichten einen neuen Meilenstein, als in der arabischen Welt der Destillationsprozess entwickelt wurde. Die neuen Spirituosen wurden bald auch sehr beliebt in Europa. Europäer schrieben destillierten Wein heilende Kräfte zu. Der italienische Alchemist Michael Salernus experimentierte mit dem Prozess, nachdem er von der Destillation von Wein und Salz in arabischen Texten aus dem 12. Jahrhundert gelesen hatte. Obwohl die von ihm hergestellten Spirituosen zunächst nicht besonders bekömmlich waren, wurden sie schnell als Heilmittel für eine Vielzahl von Krankheiten wie Herzleiden oder Lähmungen betrachtet. Aber auch der Geschmack wurde besser und Hochprozentiges erfreute sich zunehmend größerer Beliebtheit. Diese Beliebtheit gab unter anderem den Anstoß für den Imperialismus der Europäer, denn der entstand größtenteils durch den Bedarf an Zucker, der in Europa nicht angebaut werden konnte, aber wichtiger Bestandteil von Getränken wie Rum war. Europäische Reiche kolonialisierten infolgedessen etwa die karibischen Inseln und gründeten dort Zuckerplantagen. Als englische Siedler zum Beispiel im frühen 17. Jahrhundert Zuckerrohr und Ernteausrüstung nach Barbados brachten, wurde Zucker schnell zum Exportschlager der Insel. Zucker und Rum gewannen für den karibischen Raum so sehr an Bedeutung, dass Rum zu einem Zahlungsmittel erhoben wurde. In manchen Fällen wurden damit sogar Sklaven eingekauft. Später fungierte Rum als weiteres wichtiges Puzzleteil in der Menschheitsgeschichte, nämlich im amerikanischen Unabhängigkeitskampf. 1733 wurde das Melassegesetz verabschiedet, das eine Zollgebühr auf Melasse, die Hauptzutat von Rum, erließ, sofern diese aus nicht-britisch kolonialisierten Regionen der Welt importiert wurde. Amerikanische Kolonialherren ignorierten jedoch das Gesetz und schmuggelten weiterhin französische Melasse ein, die eine bessere Qualität hatte. Dies war ein frühes Auflehnen gegen die britische Obrigkeit, und als das britische Gesetz schließlich auch andere Produkte mit merkwürdigen Steuern belegte, führte dies zur amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung. Blink Nummer 4. Revolutionärer Kaffeeklatsch. Kaffee wurde zum Lieblingsgetränk der europäischen Intellektuellen. Im Mittelalter wurde ein weiteres Getränk erfunden, das die Welt revolutionieren sollte. Der Kaffee. Der schwarze Bohnentrunk wurde zunächst im arabischen Raum populär und gewann ab dem 17. Jahrhundert auch in Europa immer mehr Anhänger. Bevor Kaffee bekannt wurde, war es für Europäer eher üblich, tagsüber Bier oder Wein zu trinken. Trinkwasser war meistens verunreinigt, sodass ein alkoholisches Getränk als gesundheitlich unbedenklicher galt. Mit dem Kaffee änderte sich das. Da er gekocht wurde, war er ebenso ein sicheres Getränk. Der Wachmacher wurde schnell das Lieblingsgetränk der Menschen, die nicht den ganzen Tag geistig benebelt sein wollten, wie zum Beispiel Wissenschaftler, Händler und Intellektuelle. Der Kaffee machte sie im Gegensatz zu den alkoholischen Getränken wacher und konzentrierter. Die ersten Kaffeehäuser entstanden im 17. Jahrhundert und lösten die Wirtshäuser als Begegnungszentrum für intellektuelle und politische Debatten ab. Sie waren hell beleuchtet, hübsch möbliert und zogen somit Gäste wie Akademiker und politische Denker an, welche diese Umgebung ansprechender fanden als finstere Trinkstuben. In diesen neuen Hotspots der politischen Debatte trafen sich auch die Unterstützer des im Exil lebenden englischen Königs Karl II., um seine Rückkehr auf den Thron zu besprechen. Die dort stattfindenden Debatten und die geknüpften Bündnisse spielten eine wichtige Rolle für die Wiederherstellung seiner Königswürde im Jahr 1660. König Karl II. Selbst misstraute den Kaffeehäusern allerdings und war besorgt über die freizügige Rede, die hier stattfand, sodass er sogar versuchte, sie schließen zu lassen. Kaffeehäuser verbreiteten sich in vielen europäischen Metropolen, darunter natürlich auch Paris. Die dortigen Etablissements erlaubten es ihren Gästen, die neuesten Nachrichten sowie Klatsch und Tratsch auszutauschen und schließlich auch Revolutionspläne auszuhacken. Die aufgeheizten Wortgefechte in den Pariser Cafés dieser Zeit trugen eine Menge zur französischen Revolution bei, sodass man überspitzt sagen könnte, dass der Kaffee Grund für den Untergang der Monarchie war. Blink Nummer 5. Die feine englische Art. Das Traditionsgetränk der Chinesen wurde im Westen bekannt, als die Briten es für sich entdeckten. Der Genuss von einer guten Tasse Tee gilt heute als britisches Kulturgut. Aber die Briten waren nicht die ersten Europäer, die das Teetrinken einführten. Der Tee wurde im 17. Jahrhundert aus China importiert. Die Chinesen hatten sich lange dagegen gesträubt, Handel mit Europa zu treiben, da sie bis dahin keinerlei europäischen Güter für brauchbar erachteten. Mitte des 16. Jahrhunderts änderte sich dies, als in China die Nachfrage nach Silber und Gold anstieg. Schnell begann China, Handelsbeziehungen mit Portugal zu knüpfen, wohin sie Seide und Porzellan schickten, und so weitete das Land später seinen Handel auch auf andere europäische Staaten aus. Die Niederländer waren die ersten in Europa, die Tee importierten. Eine absolute Neuheit zu dieser Zeit. Tee war teurer als Kaffee und damit ein Luxusgut, das hauptsächlich zu medizinischen Zwecken benutzt wurde. Kurz darauf begann der Tee dann jedoch seinen Siegeszug in Großbritannien. Anfang des 17. Jahrhunderts wurden lediglich 6 Tonnen Tee pro Jahr importiert. Ende des Jahrhunderts waren es bereits 11.000 Tonnen. Die Unmengen an illegal geschmuggelten Tee, die locker noch einmal das Doppelte ausmachen könnten, nicht eingerechnet. Aber warum liebten die Briten den Tee eigentlich so sehr? Zum Teil wegen seiner sozialen Funktion. Er galt zunächst als modisch-exotisch im Königshaus und der Oberschicht. Als Tee dann erschwinglicher wurde, konnten auch die unteren Schichten das Ritual des Teetrinkens übernehmen und damit elegant und kultiviert wirken. Teehäuser und Gärten sprossen im ganzen Land aus allen Ecken. Besonders Frauen liebten diese sozialen Begegnungsorte, da sie sich hier treffen konnten, während der Zutritt in Kaffeehäusern zu der Zeit für Frauen verboten war. Doch damit begann der Triumphzug des Tees erst. Die Teeindustrie steckte noch in den Kinderschuhen, bevor sie eine globale Macht werden und die britische Vorherrschaft in der Welt ins Rollen bringen würde. Blink Nummer 6. Sturm in der Teetasse. Die britische Begeisterung für Tee beeinflusste die industrielle Revolution und das globale Gleichgewicht der Mächte. Im 18. Jahrhundert verlor Kaffee im Gegensatz zu Tee an Ansehen, insbesondere bei den Arbeitern, die in der Industrie tätig waren. So steht der Aufstieg des Tees in direktem Zusammenhang mit der industriellen Revolution, wenn er sie nicht sogar angetrieben hat. Warum machte Tee das Rennen? Tee half Arbeitern ebenso wie Kaffee munter zu bleiben. Aber er hatte noch eine ganz andere eigene Qualität. Aufgrund seiner antibakteriellen Eigenschaften reduzierte er durch verunreinigtes Wasser verursachte Krankheiten. Britische Industriearbeiter konnten nun in den für Arbeiter typischen überfüllten Unterkünften schlafen, ohne sich sofort mit Krankheiten anzustecken. Und mehr gesunde Arbeitskräfte bedeuteten mehr laufende Fabriken. Stillende Mütter produzierten dank des Tees gesündere Milch, was die Kindersterblichkeit verringerte und die Anzahl arbeitsfähiger Menschen noch vergrößerte. Aber auch das industrielle Wachstum Großbritanniens selbst ist zum Großteil dem Tee zu verdanken. Tee wurde mit der Zeit zum Statussymbol für alle sozialen Klassen und es gab eine immense Nachfrage nach Teegeschirr. So konnten britische Hersteller wie die Wedgwood Company, der erste Massenhersteller von Teeservices, gedeihen und die britische Wirtschaft bereichern. Zur selben Zeit war die britische Ostindien-Kompanie zu einer der mächtigsten Unternehmen der ganzen Welt geworden. Das Handelsunternehmen war beauftragt, Großbritannien mit Tee zu versorgen und die dabei erwirtschafteten Umsätze übertrafen sogar die der britischen Regierung selbst. Dies verschaffte der britischen Ostindien-Kompanie selbstverständlich eine enorme Macht. Und zwar genügend, um sogar die Steuergesetze zu diktieren. Im sogenannten Tea Act von 1773 beispielsweise wurde erlaubt, Tee zollfrei in die amerikanischen Kolonien zu exportieren und die dortigen Händler zu zwingen, Importgebühren zu bezahlen, um die Preise für amerikanische Verbraucher zu erhöhen. Darauf folgten schwere Proteste und Boykotts, die schließlich in der berüchtigten Boston Tea Party gipfelten. Die Teesteuer war wie das Melassegesetz Teil einer Serie unfairer Bestimmungen, die den Amerikanern auferlegt wurden und zu so großem Unmut führten, sodass diese ihre Unabhängigkeit forderten. Blink Nummer 7. Mit oder ohne? Der kohlensäurehaltige Softdrink erfrischte und eroberte die USA und Coca-Cola wurde schnell zum Marktführer. Etwa ein Jahrhundert später, im 19. Jahrhundert, kam ein neues bahnbrechendes Getränk in die Welt. Diesmal in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das Sodawasser. Der britische Wissenschaftler und Geistliche Joseph Priestley war der Erste, der Wasser mit Kohlensäure versetzte, nachdem er herausgefunden hatte, wie man Gas in Wasser auflösen konnte. Zunächst wurde Priestleys kohlensäurehaltiges Getränk für medizinische Zwecke genutzt, da es ähnliche Eigenschaften wie natürliches Quellwasser hatte. In den USA begannen die Menschen jedoch Sodawasser auch wegen seines Geschmacks zu mögen. Bald wurde Sodawasser zu einem verbreiteten Erfrischungsgetränk, das besonders nach Einführung der Flaschenabfüllung immer mehr Zuspruch fand. Benjamin Silliman, ein Chemieprofessor an der Yale University, hatte 1805 ein Verfahren dazu entwickelt. Im Jahr 1809 erfand Joseph Hawkins den Sodabrunnen, einen an echte Mineralquellen angelehnten Sodazapfhahn, mit dem Sodawasser ab sofort direkt an Konsumenten ausgegeben werden konnte. Die Amerikaner verfeinerten den Geschmack von Sodawasser schließlich, indem sie verschiedene Arten von Fruchtsirup dazugaben und erschlossen so die Welt der Limonaden und Softdrinks. Einem erfinderischen Amerikaner kam dann auch die Idee für den berühmtesten von allen, die Coca-Cola. Der Apotheker John Pemberton aus dem US-Staat Georgia erfand Coca-Cola, als er mit einem aus dem Coca-Strauch gewonnenen Inhaltsstoff experimentierte, über den er in medizinischen Fachzeitschriften gelesen hatte. Er stellte ein Getränk namens French Wine Coca her, indem er den Coca-Stoff und Wein vermischte, sattelte dann aber auf nicht-alkoholische Versionen des Getränks um, als die Prohibitionsbewegung in den USA wuchs. So landete er schließlich bei dem weltberühmten Getränk. Pemberton legte bei der Vermarktung seiner Erfindung ein ziemlich offensives Marketing an den Tag. Das begann mit dem Namen Coca-Cola. Pemberton wusste, dass zwei große Cs in der Werbung ziemlich gut aussehen würden. Nun wollte er, dass die Marke Coca-Cola omnipräsent war. Gratisproben, Poster und Spruchbanner auf Sodaspendern sorgten für öffentliche Aufmerksamkeit für sein Erfrischungsgetränk. Seine Strategie ging auf. 1887 stieg der Verkauf von Coca-Cola-Sirup allein in Atlanta auf 750 Liter im Monat und 8 Jahre später überstiegen die Jahresverkäufe 290.000 Liter. Blink Nummer 8. Prickelnde Berühmtheit. Coca-Cola wurde zum weltweiten Phänomen, als die Vereinigten Staaten außenpolitisch aktiv wurden. Coca-Cola ist heutzutage eine auf der ganzen Welt bekannte Marke. Aber es scheint kaum ein Produkt zu geben, das amerikanischer ist. Wie also kam die Koffeinbrause aus den USA in die Welt? Die Cola trat ihre internationale Reise an, als die USA ihre Haltung aufgaben, sich außenpolitisch nicht bei anderen Ländern einzumischen. Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte das Unternehmen Coca-Cola ebenso wenig Interesse daran, ins Ausland zu expandieren wie die amerikanische Regierung. Dies änderte sich schlagartig 1941 mit dem Bombenangriff auf Pearl Harbor, infolgedessen amerikanische Truppen auf der ganzen Welt stationiert wurden. Überall im Gepäck der Soldaten mit dabei, Coca-Cola. Die Soldaten assoziierten Cola mit ihrer Heimat. Daraus entwickelte das Unternehmen die kluge Marketinginitiative, dass jeder Mann in einer Uniform eine Flasche Coca-Cola für 5 Cent bekommt, wo auch immer er sich aufhält. Coca-Cola errichtete Abfüllanlagen in der ganzen Welt, um der steigenden Nachfrage der Soldaten nachzukommen, besonders in strategisch wichtigen Regionen wie Nordafrika. Nach dem Krieg gab man die Leitung der Anlagen in die Hände der Ortsansässigen und so wurde das Getränk auf der ganzen Welt zum Kassenschlager. In der Nachkriegszeit wurde Coca-Cola zum Hasssymbol anti-amerikanisch eingestellter Gruppen umgedeutet. Kommunisten verabscheuten die Marke, weil sie in Zeiten des Kalten Kriegs für den amerikanischen Kapitalismus und Imperialismus stand. Französische Kommunisten versuchten sogar, Cola zu verbieten, mit der Begründung, dass sie angeblich giftig sei. Der Generalstabschef der Roten Armee, Georgi Konstantinowitsch Schukow, vergötterte Cola zwar, wollte aber nicht mit etwas so Amerikanischem in Verbindung gebracht werden. Also ordnete er an, die Cola farblos zu machen, damit sie wie Wodka aussehe. Auch die Politik im Nahen Osten wurde von Coca-Cola beeinflusst. In den 1960er Jahren dachte Israel, dass das Unternehmen Coca-Cola dem Land absichtlich fernblieb, um den größeren arabischen Markt nicht zu gefährden. Pro-israelische Gruppen in den USA zogen ein US-weites Boykott der Marke in Betracht, was dazu führte, dass das Unternehmen eine Abfüllanlage in Tel Aviv lizenzierte. Dies führte nun zu einem Boykott seitens der Araber, das erst in den 80er Jahren aufgehoben wurde. Das waren die Blinks zu 6 Getränke, die die Welt bewegten, von Tom Standage. Die übergreifende Botschaft des Buches lautet, dass jahrtausendelang Wasser das einzig Trinkbare war, das den Menschen zur Verfügung stand. Doch in den letzten 10.000 Jahren sind verschiedene Getränke in der Welt entwickelt worden, die Politik und Gesellschaft nachhaltig verändert haben. 6 von ihnen, nämlich Bier, Wein, Rum, Kaffee, Tee und Coca-Cola, haben besonders tiefe Spuren in der Weltgeschichte hinterlassen. Wir hoffen, wir konnten deinen Wissensdurst jetzt etwas stillen. Doch wir sind auch durstig. Und zwar nach Feedback. Also, wenn du Fragen oder Kritik an uns hast, schreib uns doch einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff 6 Getränke, die die Welt bewegten und sag uns, was du denkst.